Und das ist so ein Muster, das man immer wieder findet. Also man hat erst die Flitterwochen, westliche Intellektuelle schauen sich das an und sehen die Anfangserfolge und romantisieren und idealisieren das und sagen, das ist der echte Sozialismus, das ist toll, das ist das Modell, das wir wollen. Und dann später spricht es eben rum, ist doch nicht so rosig, wie es aussah. Und dann gibt es eben so eine Zwischenphase, wo die Verteidiger dann versuchen, sich irgendwie rauszureden und sagen, ja gut, die haben Anfangsschwierigkeiten, aber das wird noch. Oder das ist alles nur, weil die vom Westen boykottiert werden und solche Ausreden eben. Und das Endstadium, die dritte Stufe ist eben, wenn es einfach nicht mehr zu leugnen ist, dass da ein Experiment grandios gescheitert ist.
Dr. Niemitz, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in die aktuelle Ausgabe von SMP Leader Talks.
Ja, danke für die Einladung.
Sie haben ein wunderbares Buch geschrieben, Sozialismus, eine Idee, die immer wieder scheitert, aber nie stirbt. Und für mich ist das ein besonderer Titel, weil ich ja selbst im Sozialismus groß geworden bin. Im Unterschied zu vielen anderen Befürwortern von dieser Idee hatte ich das live erleben dürfen und durfte auch Schlange stehen, um Brot zu kaufen. Das heißt, das habe ich alles erlebt. Und vielleicht zum Einstieg, Sozialismus wird ja fast schon romantisch angehaucht vorgestellt. Wie würden Sie den Unterschied zwischen klassischem Sozialismus und klassischem Kapitalismus ziehen, um hier die Einordnung vorzunehmen und vielleicht Kommunismus mit aufzugreifen, auch wenn das von Marx und Engels gleich benutzt wurde?
Okay, also in dem Buch versuche ich mich an die klassischen Definitionen zu halten. Ich versuche da jetzt nicht meine eigene Definition irgendwie mit reinzumischen, damit es da keine Missverständnisse gibt. Also Sozialismus bedeutet eben kollektives Eigentum an Produktionsmitteln in der Theorie von einer Regierung, die die Arbeiterklasse als Ganzes repräsentieren soll. Ob das, ob es das überhaupt geben kann, ist natürlich die Frage, aber so würden Sozialisten das verstehen. Also eine Staatswirtschaft, bei der die Arbeiterklasse als Ganzes theoretisch an der Macht sein soll. Und während Kapitalismus eben eine Wirtschaftsordnung ist, die auf Privateigentum basiert, privates Eigentum und Vertragsfreiheit. Also Sie können Eigentum erwerben und solange Sie das auf friedliche Art und Weise tun und Sie können Verträge schließen mit anderen Leuten und Eigentum kann dann den Besitzer wechseln. Und darauf basiert dann eben die kapitalistische Wirtschaftsordnung, dass Tauschbeziehungen freiwillig sind, keiner ist gezwungen, mit irgendwem irgendwas auszutauschen oder in irgendeiner Form in wirtschaftlicher Beziehung zu stehen. Sie können sich aussuchen, was Sie mit Ihrem Eigentum und Ihrer Zeit machen wollen und das Ganze eben unter Bedingungen von Rechtsstaatlichkeit. Das ist Kapitalismus, also ist nicht Anarchie. Es gibt einen Staat, der Rahmenbedingungen setzt, der Spielregeln setzt und die sich alle halten müssen. Während im Sozialismus eben Privatinitiative gibt's bestenfalls am Rande, wird bestenfalls irgendwo toleriert, aber die Mehrheit des Wirtschaftslebens ist staatlich gelenkt. Und in der marxistischen Theorie ist Kommunismus die Endstufe von Sozialismus. Also die Idee war immer, die Idee von Marx war ja, dass ein Staat immer ein Herrschaftsinstrument ist von einer sozialen Klasse. Also in jeder Gesellschaft bisher, die es bisher gegeben hat, war eine soziale Klasse eben an der Macht. Und um diese Macht zu halten, zu sichern, muss diese Klasse andere Klassen unterdrücken. Und das macht sie durch den Staat. Also der Staat ist immer ein Herrschaftsinstrument in der marxistischen Theorie. Da es aber im Sozialismus ja drum gehen soll, soziale Klassen insgesamt abzuschaffen, ist die Idee, irgendwann hat man dann eine klassenlose Gesellschaft und dann braucht es keinen Staat mehr. Weil der Staat ist ja nur da als Instrument für eine bestimmte Klasse. Wenn es keine Klassen gibt, dann brauchst du keinen Staat mehr. Also der Kommunismus ist die hypothetische Endstufe, die eben auf die der Sozialismus hinarbeiten soll, hat er natürlich nie erreicht. Und Sie kennen das ja dann aus Ihrer eigenen Erfahrung, dass natürlich in der Sowjetunion der Staat keinerlei Anstalten gemacht hat, irgendwie kleiner zu werden oder zu verschwinden, genauso wenig wie in der DDR oder sonst wo. Das ist halt einer der Fehler, einer der vielen Fehler der marxistischen Theorie, aber das ist die Idee. Also Sozialismus soll die Zwischenstufe sein, Kommunismus das Endstadium.
Interessant ist, dass fast alle sozialistische Experimente sehr ähnliche Muster aufweisen, vor allem in der Post-Mortem-Betrachtung, sagen wir es so. Und nichtsdestotrotz werden sie sehr entsozialisiert nachhinein. Aber vielleicht können Sie diese Muster, die wie ein roter Faden durch alle Experimente durchgezogen werden können, aufzeigen und aufzählen.
Ja, also der Grund, warum Sozialismus nach wie vor beliebt ist oder wieder beliebt ist, ist eben auch der, dass Sozialisten es geschafft haben, sich zu distanzieren von dem real existierenden Sozialismus, von den realen Beispielen, wo ihre Ideen umgesetzt wurden. Die haben sich davon distanziert, indem sie einfach sagen, naja, das ist ja kein echter Sozialismus. Das ist ja nicht das, was Marx wirklich wollte. Das ist nicht das, was im kommunistischen Manifest so steht. Und die Sozialisten bedienen sich eben der Tatsache, dass es eben immer einen Riesenunterschied, eine Riesendiskrepanz gegeben hat zwischen dem real existierenden Sozialismus, wie er war, und wie er in der Theorie hätte sein sollen. Und die sagen dann, naja, schaut euch das doch mal an. Hier ist das Ideal, das ist die Realität, so eine Riesenlücke, das kann doch nicht ernst gemeint sein. Die können doch das nicht wirklich versucht haben, sonst würde das doch völlig anders aussehen. Während eben ich als Liberale oder als Kritiker des Sozialismus sagen würde, nein, das heißt einfach nur, dass die Idee unerreichbar war. Und deswegen hängt die Realität hinterher. Das heißt nicht, dass es kein ernst gemeinter Versuch war. Es heißt nur, dass da jemand versucht hat, was zu erreichen, was nicht möglich war, was nicht erreichbar war. Aber das ist immer das Argument. Kein echter Sozialismus. Tolle Idee, aber einfach nur schlecht gemacht. Wurde nur falsch.
Schnell umgesetzt.
Ja. Und was ich versuche unter anderem in dem Buch ist, ich schaue mir das einfach mal an, wie sich das so historisch entwickelt hat, was Sozialisten gesagt haben als ein über bestimmte sozialistische Experimente, solange es noch so schien, als würden sie funktionieren. Weil das war ja oft so, dass im Sozialismus gab es manchmal Anfangserfolge. Manchmal tatsächlich, manchmal nur in der Wahrnehmung. Aber es war oft so, dass es am Anfang eine Phase gab, in der es zumindest von außen so aussah, als würde das funktionieren. Also klassische Beispiel.
Ja, Sie nennen das Flitterwochen.
Das sind die Flitterwochen, genau. Also das klassische Beispiel hier ist eben die Sowjetunion in den 30er Jahren. Das wurde von vielen Beobachtern im Westen bewundert. Da gab es ja diese schnelle Industrialisierung unter den ersten 5-Jahresplänen. Und zum Teil war das auch richtig. Das stimmt schon, dass die Sowjetunion eben aus von einer Agrargesellschaft recht schnell in eine Industriegesellschaft hineingewachsen ist. Also manchmal hat man diese Anfangserfolge. Und solange es so aussieht, als würde es funktionieren, da sind westliche Intellektuelle immer ganz begeistert davon. Also da finden sie dann fast niemanden, der sagt, das ist kein echter Sozialismus. Das kommt dann meistens erst im Nachhinein, wenn es entweder schon zusammengekracht ist und grandios gescheitert ist, oder wenn einfach klar ist, wenn klar wird, wenn sich im Westen rumspricht, wie es da wirklich zugeht, oder wenn diese Anfangserfolge allmählich im Sand verlaufen. Also das war, und das ist so ein Muster, das man immer wieder findet. Also man hat erst die Flitterwochen, westliche Intellektuelle schauen sich das an und sehen die Anfangserfolge und romantisieren und idealisieren das und sagen, das ist der echte Sozialismus, das ist toll, das ist das Modell, das wir wollen. Und dann später spricht es eben rum, ist doch nicht so rosig, wie es aussah. Und dann gibt's eben so eine Zwischenphase, wo die Verteidiger dann versuchen, sich irgendwie rauszureden und sagen, ja gut, die haben Anfangsschwierigkeiten, aber das wird noch. Oder das ist alles nur, weil die vom Westen boykottiert werden und solche Ausreden eben. Und das Endstadium, die dritte Stufe ist eben, wenn es einfach nicht mehr zu leugnen ist, dass da ein Experiment grandios gescheitert ist. Und dann distanzieren sich westliche Intellektuelle im Nachhinein von dem jeweiligen Beispiel und sagen, Nein, nein, das war ja nie wirklicher Sozialismus. Die haben das ja einfach nie wirklich versucht und es ist ja ein komplettes Missverständnis, das nur mit Sozialismus zu verwechseln. Hat angefangen mit der Sowjetunion und dann gab's in den 60er Jahren gab's dann eben das maoistische China, was dann viele westdeutsche und französische Studenten toll fanden und Kalifornien auch, also in vielen westlichen Ländern und Regionen. Maoismus war eben cool als Studentenbewegung und die Idealisierung von Vietnam oder anfangs Nordvietnam unter Ho Chi Minh. Und Kuba in den frühen Jahren und dann auch später, als sich dann rumgesprochen hat, dass es in China zum Beispiel diese riesen Hungersnot gegeben hat, späte 50er und frühe 60er, der große Sprung nach vorn. Da heißt es dann im Nachhinein, nein, nein, Maoismus war auch kein Sozialismus. Im kleineren Maßstab hat es das auch in Bezug auf Nordkorea gegeben. Auch die hatten ihre Bewunderer. In den 80er Jahren war es eben Nicaragua. Das war das große Beispiel. Also viele Westdeutsche vor allem waren da ganz begeistert davon. Nicaragua unter den Sandinistas. Und heute ist ja der gleiche Präsident, der damals in den 80ern an der Macht war, ist heute wieder an der Macht. Und man sieht eben jetzt, dass das ist ein bettelarmes Land und diese angeblichen Fortschritte, die es da geben soll, alles auf Sand gebaut. Und heute findet man praktisch keinen oder sehr wenige westliche Verteidiger, die sagen eben auch, kein echter Sozialismus. Venezuela ist vielleicht das aktuellste Beispiel. Also das war, als ich noch in Berlin gewohnt habe, das war 2001 bis 2007, hat man an der Uni, kann ich mich noch erinnern, oft Venezuela-Flaggen gesehen, weil Hugo Chavez war da der große Held. Und seit 2014, 15 heißt es eben, nein, das war auch kein echter Sozialismus.
Aber der rote Faden ist unter anderem, dass man eine Machtkonzentration erlebt, um diese planwirtschaftliche Durchdringung der Wirtschaft zu ermöglichen, was dann irgendwann totalitäre Züge annimmt. Kann man das so formulieren?
Ja, und das haben Sozialismuskritiker auch immer schon gesagt. Also das Argument das hat zum Beispiel Friedrich Hayek, der österreichische Ökonom, hat das schon 1944 gesagt. In seinem Buch The Road to Serfdom hat er das beschrieben, wie eben, dass es im Sozialismus immer eine extreme Machtkonzentration geben muss. Man kann sich vielleicht gerade noch irgendwie vorstellen, dass das auf demokratische Weise zustande kommt, aber selbst wenn, die Konzentration ist eben trotzdem da. Und das wird dann eben ins Totalitäre ausarten, weil ein Staat, der die Macht hat, einen Fünfjahresplan umzusetzen, der muss die Wirtschaft, die Produktionsfaktoren kontrollieren können, unter anderem eben auch den Faktor Arbeit, also die Menschen, die unter dem System leben, die müssen die Macht haben zu sagen, du musst jetzt von diesem Wirtschaftszweig in diesen Wirtschaftszweig gehen oder von dieser Region in eine andere Region und da kann es eben keine freie Berufswahl mehr geben und freie Konsumentenwahl ist eben alles nicht vereinbar, nicht verknüpfbar mit Planwirtschaft und deswegen die Warnung, dass sozialistische Wirtschaften immer totalitär werden, die war immer schon da. Hayek, wie gesagt, hat es 1944 gesagt, als es ja nur ein Beispiel gab es ja nur diese Sowjetunion. Das war ja lange vor, bevor es dann Revolution gab in China und in Kuba und auf andere Weise in Korea und die ganzen osteuropäischen Regime, dann die Verbündeten der Sowjetunion. Das hat Hayek alles nicht gewusst, aber er hat trotzdem korrekt vorausgesagt, das wird wieder genauso totalitär enden. Und das liegt nicht nur daran, dass jetzt Stalin ein schlechter Mensch war, obwohl er das natürlich auch war. Aber auch wenn er jetzt, sagen wir mal, wenn Trotzki sich durchgesetzt hätte oder irgendwer sonst, oder wenn es eine, so wie dann eben später unter Khrushchev, also wo es jetzt nicht eine Person war, die alles bestimmt hat, sondern eine Gruppe von Leuten.
Komitee.
Na gut, dann hätte es vielleicht jetzt die Säuberungen wären jetzt vielleicht nicht so extrem ausgefallen, aber autoritär war die Sowjetunion ja bis bis ganz zum Schluss. Also es gibt natürlich große Unterschiede in große graduelle Unterschiede, aber es gab noch nie ein freiheitliches sozialistisches System. Also Venezuela kam eine Weile recht nah dran. Das schien das so, als ob das jetzt die Ausnahme wäre. Aber weil Chavez, okay, der hat mehrere Referenden gewonnen. Das war anfangs noch recht demokratisch, hat eine freie Presse einigermaßen frei zugelassen. Gut, er hat ein paar Radiostationen hat er abgeschaltet, aber es gab trotzdem noch eine Opposition. Aber auch das war eben nur recht kurzweilig. Und solange er eben wirklich sehr viele Unterstützer hatte, weil er eben das ganze Ölgeld ausgeben konnte, die Öldollars, dann ist es recht leicht. Aber sobald eben die wirtschaftlichen Probleme zum Tragen kommen und sichtbar werden, da formiert sich dann Opposition und dann gibt es eben keine Meinungsfreiheit mehr.
De Böhm sagte, glaube ich, dass Wettbewerb ist das beste Entmachtungsinstrument und Wettbewerb fehlt, dann gibt es auch Markt- und Machtkonzentration in wenigen Händen. Wenn ich jetzt Venezuela oder andere Länder, die unglaubliche Reserven an vor allem Erdöl oder andere Naturschätze hatten und das mit Arabischen Emiraten vergleiche, da haben wir auch eine Machtkonzentration. Es scheint aber so, dass sie florieren und irgendwie so ein wohlwollender Diktator im besten Sinne agieren, um den Wohlstand zu mehren, um eigene Macht zu schützen. Warum funktioniert das nicht in diesen sozialistischen Ländern, die auch über Naturschätze verfügen?
Naja, weil da geht's eben darum, wie der Rest der Wirtschaft organisiert ist. Bei den Arabischen Emiraten gibt's ja trotzdem noch eine Marktwirtschaft drumherum. Also klar, die Ölwirtschaft ist oft unter staatlicher Kontrolle, aber drumherum gibt's dann eine Marktwirtschaft und zumindest in Dubai ist es inzwischen auch so, dass Öl gar nicht mehr so wichtig ist. Also die haben von Ölexporten haben die eine Weile gelebt und haben so dann ihre Infrastruktur aufgebaut, aber die hatten auch, haben gleichzeitig auch ein Rechtssystem aufgebaut, das westliche Investoren anzieht und moderne Infrastruktur eben und das alles. Und so hat sich dann da eine Marktwirtschaft entwickelt, während in Venezuela, also das Problem, dass die venezolanische Wirtschaft stark vom Öl abhängt, das gab es auch schon vor Chavez, das war bei denen schon lange ein Problem, schon in den 70er, 80er Jahren. Aber das ist eben noch viel schlimmer geworden unter Chavez, weil der Rest, also die Exportwirtschaft, die Nicht-Öl- Exportwirtschaft, die es noch gab, die ist inzwischen völlig verdrängt worden. Also es war am Anfang, ich kann mich jetzt nicht mehr an die Zahlen erinnern, aber es war am Anfang war auch der Ölexport war die Mehrheit der Exporte, also zu viel. Aber gegen Ende von der Chavez-Zeit war das so um die 98%, 99%, also sie haben fast nichts anderes mehr exportieren können. Und und dann ist man eben völlig vom Ölpreis abhängig, wenn jetzt die ganze Wirtschaft nichts anderes hat. Das war eben das Problem, dass er sich eben noch mehr vom Öl abhängig gemacht hat, als die Wirtschaft es sowieso schon war. Und der Ölpreis, gut, man kann jetzt eben nicht darauf wetten, dass der immer sensationell hoch sein wird. Das war eben so. Der Chavez hatte riesen Glück gehabt, dass da ein paar Wochen war, nachdem der an die Macht kam, gab's große Steigerungen beim Ölpreis und das hat dann ungefähr gehalten bis so zum Ende seines Lebens. Und sein Nachfolger, Nicolas Maduro, der hatte dann eben das Pech, da gab's dann die Korrektur des Ölpreises und der ist auch heute jetzt nicht besonders niedrig, der Ölpreis, aber er ist eben jetzt nicht mehr auf diesem Rekordniveau, wie er es damals war. Und das hat aber schon ausgereicht, um zu zeigen, dass es da wirtschaftlich ansonsten nichts gab. Also alles, was die da versucht haben, die haben versucht, in Venezuela gibt es jetzt keine 5-Jahrespläne, die haben versucht, eben einen Genossenschaftssektor aufzubauen und der sollte am Anfang noch einigermaßen selbstverwaltet sein. Aber das hat dann eben dazu geführt, dass einfach Leute Also da gab es viel Betrug drumherum, wo Leute einfach gesagt haben, ja, ich habe hier eine Kooperative, ich habe hier eine Genossenschaft, gebt mir mal Geld. Also viel Subventionsbetrug drumherum. Da ist keine selbstständige Wirtschaft dadurch entstanden. Und das Ganze hat eben einfach nur funktioniert, in Anführungszeichen funktioniert, solange der Ölpreis eben wirklich auf Rekordniveau war. Sobald es da, in dem Moment, wo es da eine kleine Korrektur gab, war das Sense.
Nassim Taleb sagte, glaube ich, dass Kommunismus in der Familie funktioniert, Sozialismus funktioniert mit den Freunden und darüber hinaus wird es schwierig. Deswegen rein evolutionsbedingt sind diese sozialistischen Tendenzen eigentlich sehr ausgeprägt, aber die bezogen sich immer auf sehr kleine Menschengruppen von maximal, glaube ich, 100 bis 150 Leute. Das war, glaube ich, auch, was evolutionsbedingt früher der Fall war. Kann es sein, dass so etwas auch nur bis zu einer gewissen Größe funktioniert, der Gruppen, und dann zusammenbricht? Kibbutzen funktionieren ja auch und die sind ja auch sehr sozialistisch geprägt.
Ja, das war auch das Argument von Hayek und später von anderen, die aus der Evolutionspsychologie kamen, die eben auch gesagt haben, ja, wir sind als Stammesgesellschaft entstanden. Also unsere Vorfahren für Hunderttausende, Millionen von Jahren haben in kleinen Stämmen gelebt. Die Größe so etwa, wie Sie gesagt haben. Und da stimmt das natürlich, dass man erstens mal Ressourcen teilt, aber auch, dass das Wirtschaftsleben, wenn man es so nennen will, eben kollektiv organisiert ist. Also da versammelt man sich und berät darüber, was wollen wir denn machen? Sollen wir jetzt auf die Jagd gehen oder sollen wir Hütten bauen? Und in der Stammesgesellschaft, wo das Wirtschaftsleben recht simpel ist und überschaubar und wo es da jetzt keine besonders komplizierten Mechanismen dahinter gibt, da funktioniert Planung, wenn man so nennen will, da funktioniert demokratische Planung. Und deswegen, das stimmt auch beim Kibbutz, deswegen kann man das da auch machen, wo es ein paar hundert Leute gibt. Wobei aber selbst beim Kibbutz würde ich sagen, das sind ja keine Volkswirtschaften, sondern die sind Teilnehmer von einer größeren arbeitsteiligen Volkswirtschaft. Und ein Kibbutz jetzt aus sich allein heraus könnte auch nicht überleben. Also die sind eher wie Arbeitergenossenschaften, würde ich sagen, wo eben die Besonderheit ist, dass es eben nicht nur ein Arbeitsort ist, sondern dass die Leute dort auch wohnen. Also es ist wie eine Genossenschaft, wo die Kollegen gleichzeitig die Mitbewohner sind. Und ja, in kleinem Maßstab kann das funktionieren. Und da habe ich als Liberaler auch überhaupt kein Problem damit. Also wenn Leute sich so organisieren wollen, das kann man natürlich machen in der Marktwirtschaft. Das kann man machen im Kapitalismus, genauso auch wie mit Arbeitergenossenschaften, mit Kooperativen. Das gibt's ja seit Hunderten von Jahren. Da hat auch kein Mensch ein Problem damit. Wenn Leute sich so organisieren wollen, dann bitte, nur zu. Es ist eben nur empirisch so, dass es Beispiele gibt von Genossenschaften, die sehr gut funktionieren. Es gibt auch in manchen Regionen, in Teilen von Spanien, Teilen von Norditalien, glaube ich, gibt es ganze Regionen, wo die Genossenschaften ein relativ großer Prozentsatz von der Wirtschaftsleistung sind. Also natürlich nicht riesengroß, die allermeisten Firmen sind keine Genossenschaften, aber wo das jetzt ein non-trivialer Anteil ist. Und wenn sich eine Wirtschaft so organisiert, einige Leute in dieser Volkswirtschaft, die das so machen wollen und das hinhaut, überhaupt kein Problem damit. Aber das, wie gesagt, das ist alles machbar in der Marktwirtschaft.
Und ein weiterer Aspekt der Sozialismus, der nicht funktioniert, das ist Anmaßung des Wissens der Planer, weil denen die Informationsquelle der Preise fehlt, soweit ich mich an meine volkswirtschaftliche Lehre noch erinnern kann, weil freie Preisgestaltung führt dazu, dass Nachfrage dem Angebot folgt und die Preise dadurch mitbestimmt und man darauf sowohl die Kapazitäten wie auch einfach Ressourcen steuert. Und das fehlt im Sozialismus.
Ja, das ist genau das Problem. Das ist der Grund, warum der Übergang von der Kleingruppe, Kibbutz oder Stamm oder Familie zur arbeitsteiligen Gesellschaft, warum das eben nicht funktioniert. Also bei einer kleinen Gruppe von 100, 150 Leuten, da ist das Wirtschaftsleben überschaubar. Wenn es eben nur darum geht, man organisiert jetzt das, was eben dieser kleine Stamm macht. Das ist alles, die haben zwei oder drei wirtschaftliche Aktivitäten und die können das bewusst steuern. Die können sich versammeln um ein Lagerfeuer und beraten und diskutieren, was wollen wir morgen machen. Und das geht alles, aber sobald eben die Volkswirtschaft einen höheren Grad an Komplexität erreicht, und das ist in Industriegesellschaften von Anfang an der Fall, da ist es eben... Da gibt's dann so viele Wirtschaftszweige und verschiedene Produktionsstufen und das Ganze wird eben unendlich viel komplizierter. Der Komplexitätsgrad wächst exponentiell und das kann dann niemand mehr überschauen. Also und dann dann kann man eben das nicht mehr durch bewusste Steuerung. Also man kann es nicht der bewussten Steuerung überlassen, sondern man muss sich dann auf Preissignale verlassen. Das ist dann, so funktioniert dann der Übergang. Also ab einem gewissen Komplexitätsgrad funktioniert die bewusste Steuerung nicht mehr, sondern man muss dann Preisbildung zulassen, Marktpreise, die eben Angebot und Nachfrage widerspiegeln. Und dann können diese Preise, die koordinieren dann das Wirtschaftsleben. Also sagen wir mal, es gibt jetzt eine schlechte Weinernte in der Pfalz, sagen wir mal, wo meine alte Heimatregion. Wenn es da jetzt eine schlechte Weinernte gibt, was ich nicht hoffe, dann wird eben der pfälzische Wein wird teurer. Und ich merke das dann im Supermarkt. Ich merke dann, der Riesling, der kostet jetzt ein Pfund mehr. Dann kaufe ich vielleicht dieses Mal lieber einen aus Neuseeland und stelle mich um. Und oft und so reagiert man eben ständig auf Preissignale, oft ohne es überhaupt zu merken. Also es kann sein, dass wenn ich dann aus dem Supermarkt rausgehe und sie fragen mich, warum haben sie jetzt den neuseeländischen Riesling gekauft und nicht den pfälzischen, kann sein, dass ich es gar nicht weiß, dass es fast schon eine unbewusste Ausweichhandlung ist. Aber das führt eben dazu, dass ich nicht wissen muss, warum das jetzt so ist, warum jetzt der Pfälzer Wein teurer geworden ist und der Neuseeländer Wein relativ billig ist, dass es da jetzt eine schlechte Ernte gegeben hat. Das muss ich in dem Moment nicht wissen. Ich kriege nur mit durch das Preissignal, dass es so ist, völlig unabhängig vom Grund. Der Grund kann auch ein ganz anderer sein. Es kann sein, dass jetzt irgendwo in Fernost die pfälzischen Weine in Mode gekommen sind und dass jetzt lauter viele reiche Chinesen sich Pfälzer Weine kaufen. Das kann also eine ganz andere Ursache haben. Aber was der Grund ist, das muss ich in dem Moment nicht wissen. Ich muss nur das Signal beobachten und drauf reagieren. Und das, wenn man sich das mal überlegt, ist eine extrem effiziente Weise, volkswirtschaftliche Aktivitäten zu koordinieren, weil da ist eben unheimlich viel Wissen, unheimlich viel Information ist gespeichert in diesen Signalen. Also das sind Preisschilder im Supermarkt. Klar, das sieht aus, als ob das nur ein paar Zahlen wären, wenn man jetzt durch die Regale geht. Okay, hier steht eine 3, da steht eine 7, da eine 9. Aber da steckt unheimlich viel dahinter. Da steckt Wissen dahinter, da stecken Informationen dahinter, die wirtschaftlich relevant sind. Und kein Mensch kann das planen und noch nicht mal ein Supercomputer. Und deswegen ist eben die Planwirtschaft hängt eben immer hinterher. Also da gibt's immer Überproduktion von manchen Sachen, Unterproduktion von anderen und völlige Fehlallokationen. Und das ist ein Problem, das da kommt man einfach nicht drum herum in Planwirtschaften.
Ein weiterer Aspekt, der eine Rolle spielen kann, ist ja die schöpferische Zerstörung von Schumpeter, dass im Kapitalismus eine Idee scheitert, im Sozialismus scheitert ein Planer, was auch mit dem Gesichtsverlust für jemanden verbunden wäre, deswegen scheitert man da nie, sondern dass immer Saboteure, die etwas dagegen hatten, dass man den Plan richtig ausführt. Aber diese kreative Irrtums- und Ideengenerierungsfaktor, der fehlt auch im Sozialismus in der Form, ja.
Ja, klar. Das ist die große Stärke von Marktwirtschaften, von Kapitalismus, auf die Schumpeter und andere da hingewiesen haben, dass also, wenn jemand im Kapitalismus eine Idee hat, ein Unternehmer oder ein zukünftiger Unternehmer, der hat die Idee, dass jetzt in irgendeinem Wirtschaftsbereich, dass man die Produktion vielleicht völlig anders organisieren kann oder dass man ein völlig neues Produkt anbieten kann. Im Kapitalismus kann der das einfach machen. Der muss dann natürlich Kreditgeber finden, der muss eine Bank oder irgendwen davon überzeugen, dass der Geschäftsplan solide ist, aber wenn er die Schwelle mal überwindet, dann kann er die Idee einfach mal ausprobieren. Während im Sozialismus, da müsste man jetzt das Planungskomitee überzeugen, also oder wenn es ein demokratischer Sozialismus sein soll, den es ja noch nie gegeben hat, müsste man eben 50% plus einen der Wählerschaft erst überzeugen. In der Marktwirtschaft kann man einfach mal machen. Da muss man nicht zuerst die Leute überzeugen, sondern man macht es einfach, man probiert es aus. Und wenn man recht hat, wenn sich im Nachhinein rausstellt, dass eine Idee, die vielleicht am Anfang irrsinnig aussah, dann doch funktioniert, dann kann derjenige einen Riesengewinn machen und das sei ihm dann auch gegönnt. Und wenn man sich die Wirtschaftsgeschichte anschaut, ist es wirklich so, dass viele Ideen, von denen wir heute wissen, dass die hingehauen haben, die waren anfangs, wurden die belächelt. Also deswegen ist das Wirtschaftsleben voll von Fehlprognosen. Es gab von jemandem von IBM in den 70ern diese Prognose, dass der Computer, dass das keine Zukunft hat, weil warum soll ein privater Haushalt einen Computer haben? Das wird nie funktionieren. Gibt's vielleicht 10 Computer im ganzen Land oder so, war die Vorhersage. Und das war jetzt nicht irgendeiner, der jetzt am Stammtisch gesessen hat und seine Meinung rausgepoltert hat, sondern das war ein Industrieexperte, der wirklich viel Wissen und Informationen hatte und trotzdem komplett daneben gelegen hat. Und genauso beim Fernseher, da gab es damals jemanden, der gesagt hat, der Fernseher, das ist doch nur sowas, so eine vorübergehende Modeerscheinung. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass die Leute in ihrem Wohnzimmer sitzen wollen und in so eine Holzkiste reinschauen wollen. Und auch in anderen Wirtschaftszweigen, also die Beatles zum Beispiel, die wurden anfangs abgelehnt von vielen Plattenfirmen, die gesagt haben, das ist die Musik, da gibt's überhaupt keine Nachfrage dafür, kein Mensch will diesen Käse hören, ihr könnt vielleicht irgendwo in der Kneipe spielen, aber ihr seid doch keine ernstzunehmende Band. Ich glaube auch Elvis Presley am Anfang. Und auf jeden Fall Arnold Schwarzenegger, als der angefangen hat als Schauspieler, der hat auch Absagen bekommen, weil die Leute ihm gesagt haben, es will doch niemand einen hören, der jetzt so einen starken österreichischen Akzent hat. Das irritiert doch nur die Leute im Kino. Aus dir wird doch nie ein Schauspieler. Und lauter solche Sachen. Also die Wirtschaftsgeschichte ist voll von solchen Beispielen, wo sehr sachkundige Leute mit viel Erfahrung in ihrem Wirtschaftsbereich solche Sachen völlig falsch eingeschätzt haben. Und das allein zeigt doch schon, dass Wirtschaften nicht planbar sind. Dass Wirtschaft wirklich nur funktionieren kann durch einen Versuchs- und Irrtumsprozess, wo Leute Ideen, die einem vielleicht völlig widersinnig, völlig bekloppt erscheinen, einfach mal probieren können, ausprobieren können. Und dann, wenn die Idee wirklich so bekloppt war, wie sie aussieht, na gut, dann verschwindet ein Unternehmen eben wieder vom Markt. Und das war's dann. Aber wenn es funktioniert, dann kann das eben diesen schumpeterischen Prozess, kreative Zerstörung, in Gang setzen, wo dann eben, sagen wir mal so wie jetzt, die Smartphones haben dann jetzt die Digitalkamera völlig ersetzt. Und damals, als die Digitalkamera kam, als das die große Innovation war, war eben Kodak, weil die gesagt haben, die Digitalkameras sind doch Schwachsinn, das will doch niemand haben. Sowas, wir machen normale Kameras wie immer und das ist die Zukunft. So funktioniert eben dieser kreative, schöpferische Zerstörungsprozess. Da kommt einer daher mit einer neuen Geschäftsidee und bringt ein neues Produkt auf den Markt und kann dann das Wirtschaftsleben völlig umkrempeln auf die Art und Weise.
Und nichtsdestotrotz, wenn man jetzt die Ambivalenz des Lebens aufgreift, dann sagt man, Markt versagt auch. Und wenn wir jetzt Kuba auf so uns anschauen, dann ist deren Gesundheitssystem, ist, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Niveau und Bildungssystem auch nicht schlecht. Alle können lesen und schreiben. In den USA ist Gesundheitssystem extrem teuer. Mhm. Wie geht man damit um? Wo ist die richtige Quote des Staates, um gewisse Mindestvoraussetzungen für die Infrastruktur zu schaffen. Wie löst man das optimal?
Ja, also Marktversagen, klar, das gibt's. Es gibt öffentliche Güter, es gibt Dinge wie eben jetzt das Gerichtswesen oder die Landesverteidigung, die man nicht richtig privat organisieren kann. Und da akzeptieren auch Liberale einen Staat, der sich der gewisse Rahmenbedingungen setzt und gewisse Güter und Dienstleistungen anbietet und das durch Steuern finanziert. Also da habe auch ich jetzt kein Problem damit. Gut, es gibt sogenannte Anarchokapitalisten, die sagen, auch das kann man privatisieren, aber da würde ich sagen, na gut, das sind wir sowieso so weit weg davon. Da muss man jetzt sich jetzt wirklich nicht die Frage stellen. In der Realität ist ja jeder Staat, den es zurzeit gibt oder in absehbarer Zeit geben wird, ist viel umfassender, macht viel, viel mehr als das Minimum, was man jetzt mal durch Marktversagen noch rechtfertigen kann. In Kuba, das Gesundheitssystem, naja, also es stimmt, die Lebenserwartung ist dort recht hoch, aber jetzt auch nicht außergewöhnlich. Also das haben auch marktwirtschaftliche Länder in der Region erreicht. Also in Chile, was wahrscheinlich das kapitalistischste, marktwirtschaftlichste Land in Lateinamerika ist, ist die Lebenserwartung.
Argentinien ähnlich. Wird sie bald überholen.
Hoffentlich, ja. Ich wünsche dem viel Erfolg, dem Milei. So bisher ist es Chile und da ist die Lebenserwartung ist ungefähr genauso wie in Kuba, ich glaube Puerto Rico auch, was ja, gut, das ist ein Überseeterritorium der USA, aber das heißt eben nur, dass die amerikanischen Rahmenbedingungen übernommen haben und Institutionen.
Aber kann man Krankensystem auch staatsunabhängig organisieren und das funktioniert? Weil ich meine, da ist es ja marktwirtschaftlicher Mechanismus ein bisschen, ja, ich würde sagen, moralisch zweifelhaft, weil wenn jemand krank ist und oder man versucht, jemandem, der krank ist, etwas aufzubürden, was er gar nicht braucht, um eigenen Gewinn zu maximieren, wie geht man mit diesem Marktversagen um?
Also ich kenne jetzt kein Gesundheitssystem, das komplett privatwirtschaftlich ist, aber sagen wir mal in den Niederlanden und auch in der Schweiz gibt's schon private Krankenversicherungssysteme, also das sind Systeme, denen ist so ähnlich ansonsten wie das Deutsche, aber die Versicherungen sind alle privat und die Leistungsanbieter im Wesentlichen auch. Und also es ist ein regulierter Markt, es ist jetzt kein kompletter Laissez-faire-Kapitalismus und es gibt auch da ein Sicherheitsnetz, also wenn jetzt jemand sich die Krankenversicherungsprämien nicht leisten kann, das wird dann schon vom Staat übernommen, also sozialstaatliche Absicherung gibt's da, aber ansonsten ist es schon privatwirtschaftlich organisiert und die Ergebnisse gehören mit zu den besten der Welt. Also das geht schon auch.
Und dieses soziale Netz, wie wird das geregelt im Kapitalismus, im klassischen? Ich meine, soziale Marktwirtschaft, ich glaube, so eines der bekanntesten Beispiele, wie man das gestaltet. Jetzt ist nur die Frage, was ist die soziale Quote, ja, in der Marktwirtschaft? Wie sehen Sie die Entwicklung in Deutschland?
Ja, also die ist viel zu hoch aus meiner Sicht. Ich habe nichts gegen eine sozialstaatliche Absicherung. Ich würde nur sagen, Sachen wie Gesundheit und Rentenversicherung sind letztendlich auch wirtschaftliche Aktivitäten, sind letztendlich Wirtschaftszweige wie jeder andere auch. Das sind Sachen, die man am Markt nachfragen kann und die der Markt anbieten kann für die allermeisten Leute. Ich würde nur, der Sozialstaat, würde ich sagen, sollte sich darauf konzentrieren, dass an diesem Markt eben auch jeder teilnehmen kann. Also wenn jetzt jemand kein Geld verdienen kann, sei es jetzt temporär oder permanent, dann ist es gut und richtig, dass der Staat demjenigen ein Einkommen außerhalb des Marktes zur Verfügung stellt, damit derjenige damit am Markt teilnehmen kann. Aber das heißt nicht, dass der Staat selbst jetzt die Rentenleistungen anbieten muss oder die Krankenversicherungen oder selbst Krankenhäuser haben muss. Für alle diese Systeme gibt's privatwirtschaftliche Alternativen. Also ich habe die Niederlande und die Schweiz erwähnt für private Krankenversicherungssysteme. Genauso bei den Renten gibt's das System auch wieder in Chile. Die haben, da habe ich damals meine Diplomarbeit drüber geschrieben, ewig her, über deren privates Rentensystem. Da zahlt eben jeder 10% des monatlichen Bruttoeinkommens in einen Rentenfonds ein, also einen Sparfonds. Und das verzinst sich dann und das geht dann eben so über das ganze Berufsleben. Und wenn jemand dann eben das Rentenalter erreicht, oder eben einfach genug sich angespart hat, dann kann der in Rente gehen und das ist dann privat. Sicherheitsnetz gibt es dann auch für die, wie gesagt, die jetzt eben nicht arbeiten und sparen können. Aber sagen wir mal, ein Durchschnittsverdiener oder jemand, der mehr als der Durchschnitt verdient, der kann das auf alle Fälle und von dem wird erwartet, dass er das macht.
Wenn man das jetzt so beobachtet und in den letzten 200 Jahren hat Kapitalismus, glaube ich, das größte Wunder der Geschichte vollbracht, weil man so viel Wohlstand generiert hat. Warum wird Kapitalismus dann so negativ und so kritisch beäugt? Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit?
Tja, das hat eben auch was zu tun, glaube ich, mit unserer evolutionären Geschichte. Also irgendwie eine Marktwirtschaft ist ja nicht intuitiv. Also die ist ja anders als die Stammesgesellschaftswirtschaft, wo alle jetzt sich versammeln und gemeinsam beschließen, was sie machen wollen. Im Kapitalismus ist es ja schon so, dass der Einzelne zuallererst mal sein eigenes Wohlergehen verfolgt und das ist eben, wir haben das eben so drin, moralisch, dass uns das widerstrebt, wenn jemand seinen eigenen Nutzen verfolgt, weil in der Frühgeschichte, in der Stammesgesellschaft ist Eigennutz wirklich schädlich. Also wenn jetzt eben die Ressourcen begrenzt sind, wenn jetzt der 100-köpfige Stamm jetzt nur eine bestimmte Menge hat an Nahrungsmitteln oder was auch immer, dann wenn einer sich mehr nimmt, dann ist weniger für die anderen da. Also da ist das ein Nullsummenspiel und daher steckt das bei uns so drin. Daher denken wir im Sinne von Nullsummenspielen.
Prosoziales Verhalten. Okay.
Ja, weil das eben für die meiste Zeit der Geschichte wirklich so war, weil das gestimmt hat. Und deswegen ist uns eigennütziges Verhalten widerstrebt uns eben. Und wir haben das so drin, dass wir uns eben umschauen, ist da jemand, der sein Eigenwohl verfolgt und dass wir da extrem allergisch drauf reagieren. Aber in der Marktwirtschaft gelten eben andere Spielregeln. Da kann jemand, der jetzt nur seinen Eigennutz verfolgt, kann ja trotzdem was machen, was anderen Leuten trotzdem nützt, auch wenn das nicht seine Absicht ist. Beziehungsweise zumindest im idealtypisch kann man in der Marktwirtschaft nur Geld machen, indem man eben anderen Leuten was anbietet, was die gerne kaufen möchten, weil ich kann ja niemanden dazu zwingen, mir Sachen abzukaufen. Ich muss den Leuten ja irgendwas bieten, was die haben wollen. Und deswegen ist es ja erstmal egal, ob ich jetzt ein guter Mensch bin, der anderen helfen will, oder ob ich jetzt jemand bin wie Ebenezer Scrooge, der nur auf den eigenen Vorteil aus ist. Mein Verhalten ändert sich ja nicht dadurch nicht. Also ob jetzt die guten Ergebnisse, ob das jetzt meine Absicht ist oder nicht, ist ja erstmal egal, solange der Egoist und der Altruist, solange die sich gleich verhalten, auch solange oder sehr ähnlich zumindest, ist das Motiv ja erstmal egal. Aber das widerstrebt uns eben einfach, das anzuerkennen. Und auch das ganze Prinzip Arbeitsteilung, also in der Marktwirtschaft kooperieren wir ja mit Hunderttausenden, mit Millionen von Leuten, die wir nicht kennen und die wir wahrscheinlich nie kennenlernen werden. Die können auf anderen Erdteilen sein und wir kommunizieren ja nur sehr indirekt mit denen über Preissignale. Das ist das wieder, wo wir vorhin schon gesprochen haben. Und das ist eben was, das intuitiv macht das eben irgendwie wenig Sinn. Wir wollen einfach ein Teil in unserer DNA, der die Wirtschaft wieder so organisieren will wie in der Steinzeit.
Und wenn man in diesem Kontext das Thema der Ausbeutung aufgreift, weil man sagt ja, es ist immer ein Nullsummenspiel, jemand nimmt etwas anderem weg, das ist ja so das beliebte Argument von vielen linksprogressiven Leuten, man sagt, man kann gar nicht so viel Reichtum anhäufen auf einem ehrlichen Wege, man muss die Menschen ausbeuten. passierte ja früher auch immer wieder oder ziemlich häufig. Wie sehen Sie das?
Ja, aber komischerweise sagt es niemand, wenn jetzt ein, sagen wir mal, ein professioneller Fußballspieler oder ein Popstar unheimlich reich wird, weil es da eben sehr eindeutig ist. Also, dass der niemanden ausbeutet. Die geben ihm ihre Konzerte. Und wenn jetzt die Leute eben viel bereit sind, viel auszugeben, um jetzt für ein Taylor Swift-Ticket oder was auch immer, dann klar, dann wird die eben unheimlich reich. Aber man kann jetzt nicht sagen, jemanden muss weggenommen. Wem denn? Also es wird ja niemand gezwungen, zu dem Konzert zu gehen. Und das gleiche Prinzip gilt aber auch innerhalb von Unternehmen. Es ist nur eben da nicht mehr ganz so eindeutig, weil da sind dann jetzt sehr viele Leute an dem Prozess beteiligt. Aber also sagen wir mal, Ausbeutung ist eigentlich nur dann möglich, wenn es, sagen wir mal, einen Marktlohn für irgendwas gibt, einen etablierten Marktlohn, der einem eben zeigt, so viel ist die Arbeit, das ist der Preis, für den Leute bereit sind, diese Arbeitsleistung nachzufragen. Und wenn ich irgendwie jemanden darunter drücken kann, das kann man dann als Ausbeutung bezeichnen. Und deswegen, sagen wir mal, wenn jemand ein illegaler Immigrant, der jetzt keine Aufenthaltsgenehmigung hat und der jetzt nicht kein großes Aufsehen erregen will. Da, und wenn jetzt jemand solche Leute beschäftigt zu Löhnen, die unter dem Marktwert liegen, nur weil er weiß, diese Ausnutzen. Leute haben keine Alternativen, das würde ich auch als Ausbeutung bezeichnen. Aber ansonsten gibt's eben einfach, wenn ihr es gibt ja nicht nur ein Unternehmen, das eine bestimmte Arbeitsleistung nachfragt, sondern es gibt immer Alternativen und so bildet sich da eben ein Marktwert. Und wenn ich jetzt versuche, sagen wir mal, ich mache eine Kneipe auf und will Leute beschäftigen, die jetzt Bier zapfen, da gibt's da eben einen Marktpreis dafür. Und wenn ich sage, okay, ich zahle aber 2 Euro weniger pro Stunde als alle anderen, dann finde ich niemanden, der das machen will.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Ein weiterer Punkt, der immer wieder angebracht wird, dass, sagen wir, im Sozialismus, wo alle gleich arm sind, kommen alle irgendwie damit einigermaßen zurecht, solange es nicht jetzt mit dem Hunger verbunden ist. In der Marktwirtschaft gibt es eine relativ schnelle Spreizung zwischen Leuten, die sehr, sehr viel Vermögen konzentrieren, auch wenn diese Konzentration permanent durch andere Leute stattfindet. Jetzt in Deutschland ist es ein bisschen erbschafts vielleicht stärker geprägt als in den USA oder Indien oder in China in den letzten Jahren. Wie geht man mit diesem Faktor der Ungleichheit? Weil man einige behaupten, dass je ungleicher die Wirtschaft, desto schlechter ist das für Zufriedenheit und auch für Wirtschaftswachstum am Ende des Tages. Ja,
ja, also das mit dem Wirtschaftswachstum, ja, das war ein Paper, ich glaube, vom Internationalen Währungsfonds. Also, aber das kaufe ich denn erstmal nicht ab. Aber den psychologischen Faktor, ja, das gibt's schon. Aber das, also ja, hat es hauptsächlich Neid basiert eben. Aber auch hier würde ich sagen, es geht da gar nicht mal so sehr um die tatsächliche Einkommensverteilung, sondern mehr um die gefühlte. Also da gab's mal eine Umfrage, wo Leuten hypothetische Einkommensverteilungen gezeigt wurden. Also Grafiken, die die Einkommensverteilung von bestimmten Ländern repräsentieren. Dann eine, wo es jetzt einen starken Mittelstand gibt, breite Mittelschicht, wenige, die jetzt sehr reich sind und wenige, die sehr arm sind, im Vergleich zu Einkommensverteilungen, die jetzt sehr ungleich sind. Also die Mitte ist schmäler, es gibt ein paar sehr reiche, es gibt aber auch sehr arme. Und die Frage, die dann gestellt wurde, von diesen hypothetischen Verteilungen, was glauben Sie, kommt am nächsten ran an die tatsächliche Einkommensverteilung in dem Land, in dem Sie leben? Und da hat sich dann rausgestellt, dass die meisten Leute das völlig falsch einschätzen. Das also, und ein Ergebnis, was mir in Erinnerung geblieben ist, obwohl das jetzt schon so viele Jahre her ist, war, dass die meisten Deutschen, die glauben, sie hätten eine Einkommensverteilung wie in den USA, während in den USA, die glauben, die hätten eine Einkommensverteilung wie in Deutschland. Also Deutschland ist, war zumindest damals, kann sich jetzt ein bisschen verändert haben, war eine relativ egalitäre Gesellschaft. Also war jetzt die Ungleichheit war nicht besonders hoch. Aber es war einfach, das weiß ich ja noch, das war noch, als ich noch in Deutschland gewohnt habe, dass wenn, da ist natürlich jede zweite Talkshow, geht es irgendwie um Ungleichheit. Jede politische Talkshow immer wieder Ungleichheit, Ungleichheit, Ungleichheit. Natürlich, wenn man das immer so hört, dann glaubt man das irgendwann. Während eben in den USA wurde das eben einfach weniger betont und deswegen macht es denen dann vielleicht weniger aus. Und da würde ich sagen, dass das Psychologische, das ist zum Teil auch herbeigeredet. Und da geht es gar nicht mal so sehr darum, wie die Einkommensverteilung jetzt wirklich aussieht.
Wie ist es mit der Erbengeneration? Weil im Kapitalismus geht es darum, dass man eine Leistung erbringt und dafür entlohnt bekommt, Risikoprämie bezahlt bekommt. Bei einer Erbschaft, wo keine Erbschaftssteuer existiert, wird immer das aufgeführt, dass es eigentlich gegen kapitalistische Prinzipien wäre.
Ja, das ist eine Interpretation von Kapitalismus, dass nur solche Leute reich sein sollen, die eben jetzt wirklich ein besonders tolles Produkt oder besonders tolle Dienstleistung auf den Markt gebracht haben. Aber das ist nicht meine Haltung dazu. Ich würde sagen, wenn jemand einfach großes Glück hat, dann sei ihm das gegönnt. Also ich sehe jetzt nicht die Rolle des Staates darin, jetzt irgendwie zu versuchen, eine himmlische Gerechtigkeit herzustellen, wenn jemand, das ist eben, das es kann auch sein, dass jemand im Lotto gewinnt und da würde man jetzt auch nicht sagen, der hat aber jetzt keine Leistung erbracht, das muss alles wegbesteuert werden. Das ist eben so, manche Leute haben Glück und solange die niemanden zwingen, habe ich da kein Problem damit, das sei denen dann gegönnt. Aber trotzdem würde ich sagen, empirisch, wenn man, habe ich mir das mal angeschaut vor einer Weile. Da gibt's ja diese Forbes Rich List und diese ganzen Listen, wo jetzt die 100 oder 1000 oder wie auch immer reichsten Leute drin sind und wo man das auch mal aufspalten kann. Wo haben diese Leute ihren Wohlstand her? Und Erben, der Anteil von Erben war gar nicht so hoch. Und wenn, dann waren das immer meistens die erste Generation von Erben.
Self-made, genau. 66-68% self-made im Forbes 400 in den USA. Mhm. In Deutschland ist es ein bisschen anders.
Mhm. Okay. Aber gut, dann hat man richtig noch eine Generation dann von Erben. Und wenn die das dann verprassen, ist auch wieder Schluss.
Ja, und aus Ihrer Perspektive, in Südamerika gibt es ja sehr viele Experimente. Venezuela jetzt ist Argentinien. Ich meine, das war ja vor 70, 80 Jahren eines der reichsten Länder der Welt. Mhm. Und dann versuchen Sie jetzt zurückzukommen. Beobachten Sie diese Entwicklung, Herr Dr. Niemitz?
Nur sehr oberflächlich. Also ich habe einige Videos von Javier Milei gesehen, einfach wirtschaftliche Zusammenhänge erklärt und die fand ich beeindruckend, weil ich habe das noch nie so gehört von einem Politiker, dass jemand so gut volkswirtschaftliche Zusammenhänge erklären kann.
Er ist ein Volkswirtschaftsprofessor.
Er ist ein Professor, ja, aber die meisten von denen können das nicht gut erklären. Das ist ja immer das Problem. Ich habe ja selbst Volkswirtschaft studiert, kann mich jetzt an keinen Professor erinnern, der jetzt irgendwie der Milei da hätte das Wasser erreichen können. Aber ja, also der erklärt das so, dass es einigermaßen intuitiv ist, ja immer das Problem, dass Wirtschaft eben nicht intuitiv ist, aber der kommt noch am nächsten ran, das eben irgendwie intuitiv aussehen zu lassen. Und aber trotzdem, und er hat jetzt ja auch schon einiges erreicht, also die Inflation ist gefallen, die Wirtschaft scheint sich zu erholen, aber ich will jetzt keine Prognosen aufstellen, will jetzt nicht sagen, der Milei wird das Ruder rumreißen, weil ich weiß einfach nicht genug darüber, wie das politische System in Argentinien funktioniert, wie viel der wirklich da gestalten kann. Das kann auch jetzt sein, dass der ein paar Anfangserfolge hat und dass dann da irgendwas in die Quere kommt. Also ich wünsche ihm viel Erfolg, aber ich weiß einfach nicht genug darüber, um jetzt zu sagen, das wird definitiv hinhauen.
Ja, ich drücke denen die Daumen, dass sie da jetzt Armut wirklich bekämpfen können und zurzeit fällt die Armutsquote. wieder, auch unter das Niveau vor seinem Eintritt. Das heißt, das sind sehr, sehr viele schön positive Anzeichen und Devisen sind jetzt freigegeben worden, zum größten Teil. Von der Seite drücke ich ihm die Daumen. Wie beobachten Sie jetzt die USA? Ich meine, man spricht jetzt von der Oligarchie, weil da sehr, sehr viele reiche Menschen mit am Ruder sind. Und dass es ja so auch Auswüchse vom Kapitalismus sein können, wenn die Machtkonzentration in Händen von wenigen Reichen stattfindet.
Ja, aber man sieht ja jetzt schon, dass, also bei Trump ist ja immer das Problem, der hat immer seine Weggefährten, die mal für eine Weile um ihn herum sind und man meint dann, die haben wahnsinnig viel Einfluss. Steve Bannon war ja der Erste, also als er zum ersten Mal Präsident war, und der hat dann immer irgendwann, gibt's dann Krach, und das ist stark persönlichkeitsabhängig. Bei dem, da würde ich da jetzt nicht viel rein interpretieren, dass er jetzt ein paar reiche Leute um sich rum hat. Man sieht jetzt schon, dass zum Beispiel Elon Musk auf Twitter oder ja X, also ich nenne es immer noch Twitter, dass der jetzt dass der den Handelsminister von Trump beleidigt. Und da gibt's ja jetzt schon Zoff in dieser Koalition. Also das, was bisher passiert, würde ich sagen, da sehe ich jetzt nicht die Handschrift von Elon Musk unbedingt oder von irgendeinem anderen Milliardär, sondern das ist einfach dieser ganze Handelskrieg, das ist Trumpismus pur. Das sind Sachen, da gibt's Videos von Trump aus den 80er Jahren, 1987 oder 88, wo er schon genau über die Sachen erzählt, die er jetzt macht. Also das ist was, das hat der seit über 40 Jahren vielleicht schon drin. Und das hat sich einfach in eine Besessenheit, Obsession entwickelt, und genau das macht er jetzt.
Und was wir zurzeit beobachten, der, glaube ich, die größte Wanderung der Millionäre und der Milliardäre weltweit, ja, also auch aus England, wo sie leben, sieht man, glaube ich, die größte Abwanderung der Millionäre oder Milliardäre, unter anderem nach Dubai. Wie erklären Sie sich das? Ist das nur steuerlich getrieben, da gibt es andere Faktoren?
Also es gab schon jetzt in letzter Zeit Steueränderungen, und ansonsten hat sich ja nichts groß geändert. Also wenn es jetzt so große Unterschiede gibt von einem Jahr aufs andere, dann würde ich sagen, das ist schon, das muss dann eine Steueränderung sein, weil ansonsten sowas kann sich längerfristig entwickeln, dass eben zum Beispiel Vermögende den Eindruck gewinnen, ich bin hier nicht willkommen, das ist eine Neidgesellschaft und ich werde hier für alles verantwortlich gemacht, was schief geht. Das ist, glaube ich, auch ein Faktor, aber das ist jetzt nicht unbedingt neu. Also deswegen würde ich das jetzt nicht darauf allein abschieben. Aber es gab hier schon die Steueränderung, dass eben Leute hier leben konnten, wenn sie jetzt nicht permanent hier waren, dass die einen Sonderstatus hatten, wo sie weniger Steuern gezahlt haben, und das ist jetzt abgeschafft worden, und ich glaube, von denen sind viele ausgewandert. Und dann kommt eben noch hinzu, dass hier von den Superreichen viele nicht hier geboren wurden. Also das sind viele Einwanderer dabei, und das heißt dann eben, gut, die Leute, die haben Alternativen. Die sind jetzt nicht so gebunden an das Land wie, sagen wir mal, jemand, der jetzt sein ganzes Leben hier verbracht hat und hier Leute kennt und die ganze Familie wohnt hier. Das sind dann vielleicht andere Rahmenbedingungen. Da ist man dann ein bisschen mobiler, eher bereit zu sagen, okay, Dubai sieht jetzt steuerlich besser aus, höhere Lebensstandard, und dann kommt das vielleicht noch hinzu, dass es dann dort wahrscheinlich jetzt nicht diese reichen Hetze gibt, die es dann in westlichen Ländern gibt, wo man dann eben ständig, wenn man jetzt auf die sozialen Medien schaut, wo dann die Reichen für alles verantwortlich gemacht werden, was schief läuft. Da kann ich mir schon auch vorstellen, dass jemand, der jetzt Unmengen an Steuern zahlt und dann gleichzeitig noch immer der Bösewicht ist und dafür fertig gemacht wird, dass der sich dann irgendwann sagt, naja, mache ich nicht mehr.
Und aus Ihrer Perspektive, wenn Sie die Weltwirtschaft anschauen, gibt es ein Land, wo Sie sagen würden, dass es jetzt vielleicht ein optimales Verhältnis zwischen dem Kapitalismus und dem sozialen Anteil des Staates, was Sie jetzt als optimal bezeichnen könnten?
Also Singapur ist vielleicht ein gutes Beispiel.
Ist Singapur eine Demokratie, Herr Dr. Niemitz?
Keine richtige. Aber ja gut, die sind eben ein Stadtstaat und da kann man ziemlich leicht auswandern natürlich, wenn man will. Und das ist bei denen ein Faktor, der jetzt die Politik unter Kontrolle hält. Also wenn die jetzt irgendwelche Dummheiten machen würden als Stadtstaat, kann man sich das nicht erlauben. Da verliert man sofort einen Teil der Bevölkerung. Und die haben also mit einer sehr niedrigen Steuerbelastung haben die trotzdem eine gewisse soziale Absicherung. Die, da eben basiert es darauf, dass die allermeisten Leute, also auf jeden Fall Durchschnittsverdiener und Leute, die überdurchschnittlich verdienen, denen wird eine hohe Sparleistung abverlangt. Also denen wird gesagt, du musst selbst vorsorgen für dein Alter und andere Risikofälle, aber es kann trotzdem noch für die Leute, die das eben einfach nicht können, trotzdem noch ein sozialstaatliches Netz geben. Aber der Grund, warum in westlichen Gesellschaften der Wohlfahrtsstaat so riesengroß ist, ist ja eben gerade der, dass vieles von der Umverteilung, die wir haben, ist ja nicht von oben nach unten. Also wenn man nur das will, wenn man nur will, dass jetzt jeder einen Mindeststandard erreichen soll, das kann man mit ein paar wenigen Prozentpunkten vom Sozialprodukt erreichen. Da braucht man jetzt keinen Sozialstaat von deutscher oder französischen Dimensionen. Das kann man machen mit ein paar Prozent vom Sozialprodukt. Aber wenn es darüber hinausgeht, dann hat man ja eben irgendwann ein System, in dem jetzt nicht mehr von Reichen in Richtung Arm umverteilt wird, sondern von jemandem in der Mitte der Einkommensverteilung zu jemandem, der auch ungefähr in der Mitte ist. Also viel, was dann letztendlich vieles ist, dann Umverteilung in die eigene Tasche. Also der Staat nimmt mit der rechten Hand und gibt was zurück mit der linken Hand. Und das ist der Grund, warum in Schweden zum Beispiel, wo es ja immer heißt, da ist der Sozialstaat so toll ausgebaut, vieles, auch da sehen die Zahlen größer aus, als sie tatsächlich sind, weil die haben dieses System, in dem Sozialleistungen besteuert werden. Da bekommt also jemand eine große Menge an Sozialleistungen vom Staat und muss dann aber Steuern drauf zahlen. Und okay, das, was er ja, da würde ich sagen, warum dann nicht einfach gleich weniger auszahlen? Da hat man eben viel Umverteilung, was eben wirklich nur von der rechten in die linke Tasche umverteilt wird. Und das ist eben so ein System, bei dem und in Deutschland ja auch, dass Politiker mögen das eben, weil der Wähler meint dann eben, oh, ich profitiere vom Staat, weil ich bekomme diese ganzen tollen Leistungen. Und am Schluss bekommt man ja die Rechnung aber eben doch selbst serviert. Und das ist eben, es ist eben einfach eine Tatsache, dass man nicht von jedem an jeden umverteilen kann. Also gut, kann man, aber dann ist vieles davon ist keine Netto-Umverteilung mehr. Und es gibt also keinen Sozialstaat geben, bei dem jeder profitiert. Letztendlich, Umverteilung ist ein Nullsummenspiel.
Und was halten Sie vom bedingungslosen Einkommen?
Halte ich für eine schlechte Idee, weil das wäre unglaublich teuer. Weil das an sehr viele Leute ausgezahlt wird, die es nicht brauchen. Das ist ja Teil der Definition, also dass es jeder bekommt. Und ich hätte lieber ein System, das eben gezielt umverteilt an die es brauchen. Und akzeptiere ich, dass das dann mit einem gewissen Verwaltungsaufwand einhergeht. Also man muss dann eben irgendwie beurteilen, wer ist denn jetzt bedürftig und wer nicht. Da muss dann die staatliche Instanz, die diese Leistungen auszahlt, die muss dann eben Zugang haben zu Einkommensdaten und die muss sich dann Papiere anschauen und die muss da eben testen können, braucht das jemand wirklich oder ist da jemand vielleicht heimlich reich und beantragt die Leistungen nur so. Gut, eine gewisse Bürokratie gibt's, muss man dann akzeptieren, wenn man will, dass der Sozialstaat sich auf die Bedürftigen begrenzt. Aber trotzdem, also alle Modellrechnungen, die ich gesehen habe, die jetzt irgendwie realistisch sind für bedingungsloses Grundeinkommen, sind ja riesengroß. Und dann hat man ja das Problem, also die Befürworter sagen ja immer, dass es nicht stimmt, dass die Leute dann nicht mehr arbeiten, weil man will ja was machen. Klar, man will irgendwas machen. Aber wenn ich jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen habe, dann mache ich ja nicht unbedingt das, was am Markt nachgefragt wird, sondern ich mache das, was ich will. Was aber dann wahrscheinlich bedeutet, man hätte dann noch viel mehr Leute, die jetzt ihre schlecht geschriebenen Hobbyromane auf Amazon anbieten mit diesem Selbstveröffentlichungsverfahren. Noch viel mehr Leute, die jetzt als Musiker sich versuchen, obwohl sie nicht singen können und solche Sachen. Klar macht man irgendwas. Man wird jetzt nicht nur zu Hause sitzen und Videospiele machen die ganze Zeit. Aber man wird nicht unbedingt auf Marktsignale reagieren. Man wird nicht sagen, okay, hier ist was jetzt vielleicht nicht jeden Tag Riesenspaß macht, aber das wollen Leute haben, da ist eine Nachfrage und deswegen mache ich das. Und da würde man schon den Arbeitsmarkt extrem verzerren damit.
Es gibt ja auch weitere Instrumente, wo der Staat versucht, den Markt in Schranken zu halten, zum Beispiel Mietpreisbremse. Ja, und wenn man jetzt Milley nochmal anschaut, der hat das hier abgeschafft und interessanterweise hatten sie plötzlich Preisreduzierungen und steigendes Angebot an Wohnungen, weil es plötzlich interessanter geworden ist, die Kapazität und das Angebot zu erhöhen. Wie beobachten Sie das auch in England oder in Deutschland, in Berlin?
Ja, also in Berlin gab es ja diese Mietpreisbremse für 2 Jahre oder so oder ein bisschen
länger. Gibt sie immer noch, oder?
Na, da gab es diese extreme Version zuerst davon, die dann eben vom Verfassungsgericht wieder kassiert wurde. Und da hat man gesehen, dass schon im nächsten Jahr, also von einem Jahr aufs andere, ist das Angebot an Wohnungen, die neu auf den Markt kamen, hat sich ungefähr halbiert oder so. Und in der Zeit, in der es in anderen deutschen Städten, wo das Angebot gestiegen ist. Also das, da war ja ganz klar von Anfang an, dass das ein katastrophales Versagen ist. Aber das ist letztendlich immer so bei Mietpreiskontrollen. Das ist ja wie jede andere Preiskontrolle. Die Miete oder jeder Preis, die ist ja nur ein Botschafter. Die ist ja nur ein Informationssignal. Die sagt einem ja nur was aus über Knappheitsverhältnisse. Und wenn Mieten hochgehen, dann ist das eben ein Signal, dass da jetzt nicht genug Wohnungen sind. Und man kann jetzt natürlich dann die Miete, denn mit dem Preis, den kann man irgendwie manipulieren. Aber dadurch hat sich ja die Realität nicht geändert. Also wenn da jetzt das, was diese Mietpreiserhöhung ausgelöst hat, wenn dieser Faktor nicht beseitigt wurde, dann ist der ja nach wie vor da. Nur ist der eben nicht mehr, man bekommt das Signal nicht mehr durch den Mietpreis, aber es hat sich ja nichts verbessert und deswegen kann man dadurch überhaupt nichts Positives bewirken. Also weil das ja nur ein Herumdoktoren ist an
Symptomen,
an einem Symptom, aber sogar noch schlechter, weil das Symptom ist ja in dem Fall was positive Verhaltensänderungen bewirkt. Also zum Beispiel, wenn jetzt die Mieten steigen irgendwo, dann ist das ja ein Anreiz, zum Beispiel wenn jetzt jemand nach einer Wohnung sucht, dass der sich eher mal eine kleinere Wohnung nimmt, wo er, wenn er aus unter anderen Bedingungen sich vielleicht eine größere gemietet hätte, oder jemand, der jetzt die Wahl hat, ob er jetzt zentral leben kann oder der aber auch ein bisschen weiter außerhalb leben könnte, für den ist das dann ein Anreiz, eher ein bisschen weiter rauszuziehen, so dass die jetzt wirklich im Zentrum sein müssen, dass dann für die genug Wohnungen da sind. Und das ist ja was der Preis koordiniert, wenn man jetzt einfach dieses Signal unterdrückt. Dann führt es ja auch dazu, dass diejenigen, die davon profitieren, die nutzen dann viel zu viel Wohnraum, weil das aus der Sicht ist das ja, die meinen dann, oh, das ist auf einmal super billig geworden, super. Dann nehme ich mal eine größere Wohnung und wenn man das kriegen kann, das ist natürlich toll, aber das bedeutet eben, da ist weniger für andere.
Und wie bewerten Sie den Wohnungsbau in Wien, wo ich glaube 60% aller Wohnungen dem der Stadt gehören?
Also in Wien ist im Vergleich zumindest zu London ist der große Unterschied ist, dass die einfach sehr viel mehr insgesamt bauen, sowohl privat als auch staatlich. das Gesamtangebot ist einfach sehr viel höher und deswegen ist die Mietsituation recht mieterfreundlich. Und ich glaube jetzt nicht, dass jetzt staatlicher Wohnungsbau irgendwelche Vorteile hat gegenüber privatem. Was man eben braucht, ist insgesamt viel Wohnungsbau. Ob das jetzt privat oder staatlich ist, ist erstmal zweitrangig. Und der große Unterschied zu London, wo ich wohne, ist eben hier, dass einfach insgesamt fast nichts gebaut wird, weil das Baurecht sehr restriktiv ist und es da immer Widerstand dagegen gibt. Und da gibt's auch Leute, die sagen, naja, da muss jetzt sozialer oder staatlicher Wohnungsbau her. Aber das ist ja keine Lösung. Also die gleichen Restriktionen, die privaten Wohnungsbau reduzieren, die reduzieren ja auch den staatlichen. Also das ist davon völlig unabhängig. Es gibt auch hier Sozialwohnungen. Bei denen ist aber immer das Problem, wenn jemand jetzt ein Recht hat auf eine Sozialwohnung, dann kann der danach nicht mehr woanders hinziehen. Der hat dann ein Recht, eine bestimmte Wohnung zu einem reduzierten Preis zu mieten, sagen wir mal 80% vom Marktpreis, so eine 70%. Und der Unterschied, also diese 20 oder 30%, dieser Unterschied, dieser Rabatt, das ist dann wie eine Sozialleistung, die der in Anspruch nimmt, aber die kann er nicht woanders hin mitnehmen. Also der ist dann gebunden an die Wohnung und das kann dann eben dazu führen, das kann sein, dass da Leute wohnen, die da vielleicht gar nicht mehr wohnen wollen unbedingt, weil es vielleicht anderswo bessere Jobchancen für die gibt oder weil der Grund, warum die da mal hingezogen sind, inzwischen weggefallen ist, was auch immer. Aber die Leute, die sind dann dran gebunden an diese Wohnung und das reduziert die Mobilität dann sehr stark.
Ich meine, das ist ja, das Interessante ist, dass rational gesehen sehr, sehr viele Fakten gegen Sozialismus sprechen und gleichzeitig sind 40% der Millennials zurzeit sehr davon angetan und glauben, dass Kommunismus eigentlich die bessere Alternative wäre, wenn sie richtig funktioniert oder richtig eingeführt worden wäre. Wie beobachten Sie das? Ich meine, Sie halten ja jetzt die Flagge für freie Wahl im Leben. Diskutieren mit ihnen junge Menschen, die links progressiv sind, oder lassen sie sich auf diese Diskussion nicht ein, weil man sowieso bis jetzt Sozialismus nirgendwo richtig eingeführt hat?
Eine Mischung aus beidem. Also es gibt wenig Diskussionsbereitschaft bei der progressiven Linken. Also manchmal, ich arbeite für einen Think Tank, also ich verbreite Ideen hauptberuflich. Das mache ich von morgens bis abends. Daher verwichtet ist das eben eine Art und Weise, mein Brot zu verdienen. Daher diskutieren, klar, das ist Teil des Berufs. Aber es ist schwer, ein Publikum zu finden bei Leuten, die das jetzt vielleicht nötig hätten. Also es ist schon so, die Nachfragen kommt hauptsächlich von Leuten, die vielleicht sowieso schon zum guten Teil einverstanden sind damit. Manchmal werde ich eingeladen jetzt an Universitäten oder so oder Schulen, da das eben...
Werden Sie niedergebrüllt?
Es ist auch schon vorgekommen, klar. War jetzt gerade vor kurzem an der Universität von Birmingham. Und da war die Hälfte im Publikum, die waren Mitglieder von seiner neuen kommunistischen Partei, die Revolutionary Communist Party. Und fanden das jetzt, sie waren jetzt nicht begeistert von meinem Vortrag. Aber manchmal ist aber auch, ich habe das auch schon erlebt, dass man irgendwo hingeht und man hat jetzt den Eindruck, dass jetzt alle gegen einen sind, das ganze Publikum hasst einen. Aber später bekommt man dann eine E-Mail vielleicht von jemandem, der dann sagt, also mir hat's gefallen, weiter so. Und die trauen sich dann aber nicht unbedingt, das vor der Gruppe zu sagen. Manchmal ist da einfach dieser Gruppenzwang. Und da muss man sagen, sind Linke eben extrem gut drin, dass die eben, das sind immer die Ersten, die sich zu Wort melden. Und wenn jetzt drei oder vier von denen was gesagt haben, dann meint jetzt jeder andere, oh, das sind alles Sozialisten hier drin. Ich sag lieber nix, sonst bin ich ja hier der Bösewicht oder der mit der furchtbar uncoolen Meinung. Und so baut sich eben dieser Gruppenzwang auch auf. Also es ist schon eine Mehrheit unter jungen Leuten, will ich nicht kleinreden, aber es ist jetzt auch nicht 100%.
Aber das ist ja, dem Kapitalismus lastet schon etwas Böses an. Ja? Ich meine, dem Sozialismus etwas Warmes, Herzzerreißendes. Man sagt ja, dass Sozialismus kommt vielleicht aus dem Herzen und Kapitalismus aus dem Verstand.
Ja. Ja, das ist eben eins der Probleme. Also man hat dann immer, gerade jetzt für Vorträge, marktwirtschaftliche Argumente sind dann einfach manchmal schwer zu erklären. Aber gut, man muss es eben trotzdem versuchen. Und es gibt ja dann auch Erzähltechniken, dass man, da bin ich jetzt nicht unbedingt der Richtige dafür, aber es gibt ja Leute, die dann das versuchen, auch ein bisschen emotionaler zu gestalten oder sogar ein bisschen populistischer. Also ein Grund, warum Milei diesen Erfolg hatte. Gut, zum Teil ist natürlich einfach die
die Absprungbasis ist katastrophal gewesen.
Ja, also wenn jetzt die Wirtschaft so zusammenkracht, wie es in Argentinien der Fall ist, wollen die Leute immer für irgendeine Alternative. Aber trotzdem hat er seine Kundgebungen und das ganze Getue mit der Kettensäge ist natürlich jetzt nicht jedermanns Fall, aber wenn das jetzt in die Art und Weise ist, dass man liberale Ideen eben ein bisschen populistischer verpackt, dann warum nicht? Also
aber es ist ja sehr selten. Ich meine, Milei ist ja eine Ausnahme.
Zurzeit, der ist die Ausnahme, klar.
Es gibt ja eher tendenziell andere Entwicklungen, außer jetzt in den USA, aber das ist ja, wie Sie sagen, ich meine, Zölle, das ist ja wirklich ein Gegenteil von dem, was man bei freien Märkten oder unter freien Märkten verstehen würde. Ne? Mhm.
Ja, da ist das jetzt nochmal ein ganz anderer Fall. Da kommt das jetzt nicht von der sozialistischen Linken in den USA, sondern aus der rechtspopulistisch-nationalkonservativen Ecke, wenn man Trump jetzt eben so bezeichnen will. Also ich weiß nicht, ob der jetzt eine Weltanschauung in dem Sinne hat, aber wenn, also das ist seine Basis zumindest, geht in die Richtung. Da ist es ja, wenn ich da jetzt wohnen würde, keine Ahnung, wie ich das damit umgehen würde. Da hat man schon ja nochmal eine ganz andere Ausgangsbasis. Also da hat man diese Vorstellung, dass Freihandel schlecht ist und nur für Ausbeutung sorgt. Das war, als ich noch an der Uni war, war das was aus der linken Ecke kam. Da gab es die Globalisierungsgegner, die eben gegen die Welthandelsorganisation und den Internationalen Währungsfonds demonstriert haben andauernd. Und die amerikanische Linke war damals auch auf der Seite. Also ich glaube, also Naomi Klein war, gut, sie ist aus Kanada, aber war auch in den USA beliebt. Die hat ihren Namen ja gemacht mit diesem Buch No Logo und ihrem Beitrag zu der Anti-Globalisierungsbewegung. Ich glaube auch Bernie Sanders war da dabei und Ralph Nader von der Grünen Partei. Die waren alle gegen Freihandel und man kann sogar sagen, in gewisser Weise kriegen die Leute jetzt das, was sie wollen, aber kommt eben aus der falschen Ecke und nicht so, wie sie sich's vorgestellt haben.
Und das Thema Klima und Kapitalismus, es gab ja mehrere unterschiedliche Wellen, glaube ich, wo man Kapitalismus beschuldigt hat. Zuerst, dass die Menschen arm bleiben und ausgebeutet werden. Dann hat man gesehen, okay, da kommt der Wohlstand für alle. Dann Konsumkritik, dann Globalisierung oder Antiglobalisierungskritik. Und jetzt ist ja Kapitalismus Ausbeutung des Planeten und der Ressourcen. Wie werten Sie das ein?
Ja, also es gibt schon, man kann sagen, Umweltverschmutzung kann man als Marktversagen bezeichnen und da gibt es dann schon Gründe dafür, dass man jetzt zum Beispiel Schadstoffe besteuert und das passiert ja auch und schon seit ziemlich langer Zeit. Es gibt hier den Emissionszertifikatehandel, das ist ja eine Art und Weise, CO2-Ausstoß zu begrenzen oder eben handelbar zu machen. Und das gibt's ja seit einer Weile schon und das wirkt ja auch. Also hier zumindest sind jetzt die CO2-Emissionen, die sind extrem gefallen seit dieses Zertifikatesystem eingeführt wurde. Und die sind jetzt pro Kopf sind die ungefähr wieder so, wie es vor über 100 Jahren war, sind also deutlich gefallen. Das hat also schon seinen Erfolg. Da würde ich jetzt aber insgesamt sagen, wenn man CO2-Ausstoß reduzieren will oder andere Formen von was man auch immer jetzt erreichen will in Sachen Umweltschutz, das hat Kosten, und das muss man ehrlich sagen. Und das hat aber jetzt nichts mit dem Wirtschaftssystem zu tun. Also wenn man jetzt die ganze Industrie verstaatlichen würde, wäre ja der CO2-Ausstoß wäre ja nicht zuerst mal nicht anders. Also der ist ja erstmal unabhängig davon, wer jetzt dieses Unternehmen besitzt, ob das jetzt eine Privatperson ist oder mehrere oder eine Aktiengesellschaft, mehrere Privatpersonen, oder ob das der Staat ist oder eine Genossenschaft oder sonst irgendwas. Wie viel CO2 die produzieren, das ist ja einfach eine Frage der Produktionstechnik, die verwenden. Und deswegen würde ich sagen, das ist eine Frage, die überhaupt nichts damit zu tun hat, was für ein Wirtschaftssystem man hat. Wenn es die Sowjetunion und die DDR noch gäbe, dann wären die natürlich auch dabei bei Klimaverhandlungen, und die müssten auch irgendwie ihre CO2-Emissionen zurückfahren. Und denen würde das deutlich schwerer fallen als den Marktwirtschaften, weil die eben wesentlich weniger produktiv wären. Also wir können sagen, okay, wir reduzieren eben die CO2-Emissionen oder andere Schadstoffe, und wenn wir dann etwas weniger reich sind, na gut, das nehmen wir in Kauf. Wir können das sagen, weil wir uns das, die allermeisten Leute im Westen können sich das leisten. Ein Grund, warum die Planwirtschaften da jetzt weniger davon angetan waren, war eben, dass die zuerst mal sehr viel ärmer waren. Und da ist das dann eben eine andere Frage. Also da geht es jetzt vielleicht nicht darum, den Zweitwagen, dass man jetzt sein Zweitauto abschafft und nur noch ein Auto hat, sondern es geht dann mehr darum, gibt es jetzt weniger zu essen. Also macht man jetzt bei elementaren Sachen Einschnitte, denen fällt das dann natürlich deutlich schwerer. Aber die hätten das Problem genauso. Und wenn die demokratisch wären, wenn man jetzt irgendwie eine demokratische DDR, demokratische Sowjetunion hätte, dann müsste man da auch erstmal den Wählern erklären, wir machen jetzt das und das, wir verringern unseren CO2-Fußabdruck, aber ihr werdet dann erstmal ärmer sein.
Also wenn man China anschaut, mit deren 5-Jahresplänen, die sind da in gewisser Art und Weise effektiv. Ja, ich meine, die können von einem Tag auf den anderen alle Mofas mit dem Verbrenner einfach verbieten, und am nächsten Tag fahren da Elektromofas. Ja, das machen sie ja sehr, sehr konsequent. Und da gibt's ja sehr wenig Widerstand dagegen, weil das vielleicht bestraft werden kann. Mhm. Wie sehen Sie chinesische Entwicklung? Die nutzen, glaube ich, Kapitalismus als ein Instrument der Wohlstanderzeugung.
Ja, und bisher scheint das ja auch einigermaßen hinzuhauen, aber natürlich von einem sehr niedrigen Niveau ausgehend. Also noch in den 80ern war fast die gesamte Bevölkerung bettelarm. Da waren nur ein paar Parteibonzen. Ansonsten war das ein bettelarmes Land. Deswegen hat man damals ja auch, hätte man nie chinesische Touristen gesehen, weil da gab es fast niemanden, der sich das hätte leisten können, überhaupt in den Westen zu reisen. Also das war ein ganz neues Konzept in den 90ern, dass man zum ersten Mal chinesische Touristen sieht. Das war was Exotisches. Also die haben dieses Wohlstandsniveau von einer sehr geringen Ausgangsbasis sich aufgebaut. Auch heute ist China noch kein reiches Land. Klar, von relativ dazu, wo die in den 90ern oder 80ern waren, ist das sehr imposant, aber die sind insgesamt betrachtet, sind die nach wie vor nicht reich. Und wenn man die jetzt vergleicht mit Taiwan oder mit Hongkong, das wäre ja sozusagen, das wäre das Äquivalent von, wenn man jetzt vergleichen will, früher die BRD mit der DDR, wo man eben eine gute Vergleichsbasis hat, weil das sind dieselben Leute, also die ganzen, was jetzt auch sonst noch den wirtschaftlichen Erfolg beeinflussen kann, kulturelle, geografische Faktoren oder was auch immer, sind dort eben konstant gleichgehalten. Und der Unterschied ist dann nur auf Unterschiede im Wirtschaftssystem zurückzuführen. Da muss man dann sagen, die sind, also Festland-China ist nach wie vor meilenweit hinter Taiwan und erst recht hinter Hongkong. Und obwohl jetzt Hongkong jetzt auch nicht mehr so toll dasteht, weil jetzt die chinesische kommunistische Partei da jetzt die Macht an sich gerissen hat, und diese Vorstellung, dass man da zwei separate Systeme hat, stimmt nicht mehr so, aber da war das Wirtschaftswachstum da, das hat ja schon angefangen in den 50ern und 60ern und dann ein bisschen später in Taiwan, wo die Taiwan ist inzwischen ungefähr so wie Großbritannien, also was dann heißt, wahrscheinlich ein bisschen hinter Deutschland, aber ganz klar auf der gleichen Wellenlänge, und da ist China noch lange nicht. Was die Umweltpolitik jetzt angeht, klar kann man in der Planwirtschaft sagen, okay, dieses oder jenes Produkt ist jetzt verboten, fertig, aus. Aber selbst jetzt nur aus dem Blickwinkel aus, auch wenn man sich jetzt nicht für Demokratie oder solche Sachen interessieren würde, würde ich sagen, allein schon aus volkswirtschaftlicher Perspektive, das ist eine schlechte Art und Weise, damit umzugehen, weil wenn man jetzt nur irgendein Fahrzeugtyp verbietet, man weiß ja gar nicht, vielleicht gibt's ja Leute, die irgendwo anders Einsparungen hätten vornehmen können, die denen leichter gefallen wären, denen aber das Wichtige ist, dass die jetzt dieses Auto noch fahren können oder dieses Motorrad oder was auch immer. Und das ist ja der große Vorteil vom Emissionshandel, dass man einfach das den Leuten selbst überlässt, wo sie die Einsparungen vornehmen wollen. Also wir als Konsumenten, wir sehen ja diese Zertifikate nicht selbst, sondern das ist ja was hinter den Kulissen stattfindet. Wir sehen einfach nur, okay, das und das, da ist jetzt die Produktion sehr energieintensiv, deswegen gehen da jetzt Preise hoch. Hier ist ein Substitut, ein Ersatz, das jetzt weniger energieintensiv ist. Nehme ich vielleicht mal lieber das, weil das energieintensive ist teurer geworden. Aber wie immer bei Preisänderungen, man weiß das jetzt gar nicht, oder man kann es vielleicht, wenn man es in der Wirtschaftswoche nachliest, kann man sich's anlesen, aber man sieht zuerst mal nur, okay, Preisänderung, ich ändere mein Verhalten.
Herr Dr. Niemitz, vielleicht noch eine andere Frage. Ich habe mit Dr. Rainer Hank von FAZ gesprochen. Das ist ja auch so wirtschaftsliberale Journalist in Deutschland, so eine der profiliertesten. Und der hatte, in der Jugend war er linksprogressiv, und dann wandelte er sich irgendwann zum konservativ-liberalen Profil. Und das liest man sehr, sehr häufig.
Ja.
Umgekehrt liest man das sehr selten, dass man zuerst sehr wirtschaftsliberal war und dann plötzlich linksprogressiv. Beobachten Sie das
aus? Auf alle Fälle. Auch? Ja. Das ist ja gerade das, was wir vorhin gesagt haben, dass Wirtschaftsliberalismus ist nicht intuitiv. Das ist was man sich anlesen muss. So wie es ja auch Geschmäcker gibt. Es gibt Sachen, die einem jetzt, also wahrscheinlich schmecken niemandem Austern beim ersten Mal oder Oliven. Es gibt viele Sachen, die muss man einfach 2-3 Mal ausprobieren, bis man mal auf den Geschmack kommt. Während Süßigkeiten können einem jetzt von Anfang an gefallen schmecken, und Sozialismus ist dann eben wie Zuckerwatte, also das schmeckt jedem von Anfang an, aber langfristig für die Gesundheit dann wahrscheinlich keine gute Idee. Während an den Liberalismus, da muss man sich rein denken, muss man zuerst mal schon, da muss man mal drüber nachdenken und sich selbst unbequeme Fragen stellen, und deswegen ist es meistens so, wenn ich habe da jetzt gerade ein Buch drüber in Auftrag gegeben, wo ich ein paar von meinen jüngeren Kollegen und andere Leute jetzt hier in dem Umfeld gefragt habe, schreib mir mal ein Kapitel über deine politische Entwicklung, und da kommt das auch drin vor. Also da ist jetzt auch selten, gut, einen gibt's, aber die meisten sagen jetzt nicht, ich war immer liberal, sondern gibt's schon, dass man dann anfängt und sagt, ich war als Teenager erstmal irgendwie sozialistisch, irgendwie links, nicht so richtig durchdacht, aber so ein bisschen einem gefällt denn das Image vielleicht, also war bei mir ja auch so, auch erstmal irgendwie links, aber so diffus und hätte es nicht richtig artikulieren können.
Moralisch auf der richtigen Seite, ja.
Das auf alle Fälle, ja, das gefällt einem dann dran. Klar, man ist dann einer von den Guten.
Ich will jetzt ein paar bequeme Fragen stellen. Herr Dr. Niemitz, zum Abschluss jedes Gesprächs stellen wir 3 Fragen. Ihnen würde ich gerne auch die stellen. Herr Dr. Niemitz, gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben sehr stark beeinflusst oder geprägt hat?
Ja, das war noch nicht mal ein Buch, das war mehr so eine Broschüre. Das war, als ich zum ersten Mal diese Umstellung von diffus links zu, oh, die Wirtschaft die Marktwirtschaft ist vielleicht doch nicht so schlecht. Das nannte sich Wundertüte Marktwirtschaft. Das war von einem liberalen Journalisten oder liberal-konservativ, ich weiß gar nicht. Das muss so 1997 oder so muss das gewesen sein. Das haben wir in der Schule gelesen von einem so halbmarxistischen Lehrer, der uns das gegeben. Der wollte natürlich sagen, haha, schaut euch das mal an, was die für einen Blödsinn erzählen. Aber ich habe das dann gelesen, gedacht, naja, der hatte eben so dieses Konzept von der unsichtbaren Hand von Adam Smith erklärt, dass eben in der Marktwirtschaft, dass man Sachen machen kann, die anderen zugutekommen, ohne dass das die Absicht ist und dass dass man nicht reich werden kann, wenn man nicht anderen Leuten was bereitstellt, was die, ja, wenn man nicht Bedürfnisse befriedigt. Und ich habe das eben einfach angewandt auf Sachen, die ich um mich herum gesehen habe. Ich habe dann gedacht, ich habe das auf den Alltag einfach angewendet. Ich habe dann gedacht, ah, ja, da ist doch diese Brauerei hier, die hat ein neues Bier rausgebracht und die andere Brauerei, die zieht jetzt nach und wir machen jetzt ein ähnliches Bier. Und da habe ich gedacht, ach so, klar, deswegen, das sind Konkurrenten und die wollen mich beide gewinnen als Konsumenten. Wahnsinn, habe ich mir vorher noch nie die Frage gestellt. Bisher habe ich gedacht, ja, das Bier ist halt irgendwie im Supermarkt und kommt halt einfach irgendwo her. Und ja, also schon zum ersten Mal einfach da ganz anders drüber nachgedacht.
Die zweite Frage, was würden Sie mit all Ihrer Weisheit von heute dem 20-jährigen Christian per SMS als Ratschlag schicken? 160 Zeichen.
Oh je. Also ich würde, ich mache nach wie vor ungefähr das, was ich damals gemacht habe, gut, damals ohne Publikum natürlich, gerade den Wirtschaftsliberalismus entdeckt, aber ich hatte noch die, da habe ich noch gedacht, ich kann vielleicht jede Menge Leute davon begeistern und bekehren, weil es hat ja bei mir geklappt, ich habe jetzt das und das gelesen, ich habe Milton Friedman entdeckt und vielleicht kann ich damit andere anstecken, was auch in ganz kleinem Rahmen so war, aber natürlich, man bekommt viel mehr Absagen als Zusagen und da würde ich vielleicht meinem Jüngeren selbst einfach sagen, kleinere Brötchen backen, also du kannst die besten Argumente bringen, aber letzten Endes nicht jedem geht's jetzt nur drum, die Welt zu verstehen. Also bei politischen Meinungen geht's auch viel um Imagefragen. Und wenn manche politischen Meinungen eben einfach ein katastrophal schlechtes soziales Image haben, dann wird's immer Leute geben, die sagen, da will ich nicht ran, weil dann bin ich der Böse. Und wenn ich jetzt solche Meinungen ernst nehme, da will ich einfach nichts davon wissen. Ich will auf der guten Seite sein. Ich will zu denen gehören, die coolen und mutigen Meinungen haben. Und das kann man nicht ändern. Also wenn man da jetzt zu sehr wie wenn man da rangeht wie ein Wanderprediger, der jetzt jeden bekehren will, dann ist man ständig nur enttäuscht. Und heute bin ich einfach ein bisschen gelassener. Wenn ich heute, wie eben schon erwähnt, hattet jetzt letzten Monat diesen Vortrag in der Universität von Birmingham, wo das jetzt ein sehr feindseliges Publikum war. Ich glaube, meinem 20-Jährigen selbst, gut, er hatte natürlich kein Publikum, aber wenn der es gehabt hätte, ich glaube, den hätte das sehr gebeutelt. Der hätte sich jetzt wahnsinnig drüber geärgert, dass jetzt die Leute das nicht kapieren. Aber der hätte gedacht, aber ich habe doch recht. Warum seid ihr denn so blöd? Warum kapiert ihr das nicht? Und heute, gut, gehe ich dann halt heim und sage, ja, okay, das war jetzt halt ein schlechtes Publikum. Gut, vielleicht beim nächsten Mal.
Was wäre dann für Sie der Sinn des Lebens, Herr Dr. Niewitz?
Oh, jetzt wird's aber schwer philosophisch. Also ich bin Volkswirt, über Sinnesfragen denke ich in dem Sinne nicht nach.
Das ist auch eine Aussage. Ich danke Ihnen herzlich für ein wunderbares Gespräch und ich hoffe, dass Sie sehr viele Leute überzeugen konnten für das richtige Wirtschaftssystem, das mehr Wohlstand und mehr Freiheit schenkt. Danke Ihnen.
Ja, danke nochmal für die Einladung. Sehr gerne.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.